und begrüße Sie. Und zwar habe ich vorige Woche bei Emerson und auch bei Wittgenstein Spuren gewisser romantischer Motive verfolgt, die in einem krassen Gegensatz stehen zu diesen Phänomenen des Ästhetizismus und der Dekadenz, die man zum Beispiel bei Usman finden kann oder bei anderen Autoren, die wir da besprochen haben. Also im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt sich vieles, was in der Romantik charakteristische Züge ausmacht, dann in sehr verschiedene Richtungen. Das ist eine sehr homogene Landschaft, die man sozusagen als das Gebiet der Romantik im späteren 19. Jahrhundert, aber auch schon das ganze 19. Jahrhundert hindurch bezeichnen kann. Eine Gemeinsamkeit, die doch fast immer da ist, ist diese Rationalismuskritik. Die drückt sich aber bei Emerson und dem späten Wittgenstein nicht in den Extravaganzen einer artifiziellen Geschmackskultur aus, sondern in einer Kultur des Gewöhnlichen. Natürlich gibt es dann an einzelnen Punkten auch noch spezielle Konvergenzen zwischen diesen auseinanderstrebenden Entwicklungen. Die kann man mehr oder weniger lang suchen oder die sind mehr oder weniger plausibel. So lassen sich etwa unter dem Begriff des Individualismus, ne, Ähnlichkeiten zwischen Emerson und Baudelaire aufzeigen. Sie erinnern sich vielleicht an diese Texte Baudelaires zu Delacroix, wie er da hervorhebt, dass der Maler alles aus seinem eigenen Empfinden heraus schafft. Im Gegensatz zu jeder Art von Klassizismus macht das sehr wesentlich das Romantische aus in seiner Auffassung. Der Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir, also in der Art und Weise, wie man das Ganze fühlt. Oder eine sehr interessante Stelle, L'œuvre de Delacroix m'apparaît quelquefois comme une espèce de mnémotechnie de la grandeur et de la passion native de l'homme universel. Also das Werk so wie eine Art Gedächtniskunst der Größe und der Leidenschaft des Homme universel. Also wenn Sie, da können Sie dazu wirklich zwischen den Zeilen intermittierend auch immer gleich den Anfang des Essays History von Emerson lesen. There is one mind common to all individual men. Every man is an inlet to the same and to all of the same. He that is once admitted to the right of reason is made a freeman of the whole estate. Of the works of this mind, history is the ground. Also, und da spricht er auch wirklich von dem Universal Man. Also kommt genau derselbe Ausdruck vor. Also da kann man schon, dass der Mensch als Einzelner sozusagen das Ganze ist und diese Fähigkeit, das Ganze zu sein, auch ergreifen muss, nach Emersons Auffassung, damit er überhaupt diese Fähigkeit als Einzelner, das Ganze zu sein, ergreifen muss, damit er überhaupt ein wertvolles Mitglied einer demokratischen Gesellschaft sein kann. Also das sind schon starke und zugleich überraschende Konvergenzen, aber in ihrer Aussagekraft natürlich schwer bestimmbar. Es gibt dann immer zugleich so viel mächtigere Differenzen zwischen solchen Autoren. Zum Beispiel hier bei den beiden die Stellung zur Demokratie. Das ist ja der eine, der Gott sei bei uns des anderen. Auf der anderen Seite ist diese Emphase hier in dem Beispiel auf dem Ausdruck der individuellen Sensibilität, was das Romantische betrifft, auch schon wieder zu sehr ein Gemeinplatz. Ne? Wenig signifikant. Und auf noch einer anderen Seite, auf der entgegengesetzten gewissermaßen, kann man auch wieder bezweifeln, dass es überhaupt die Behauptung einer romantischen Tendenz stützen kann, weil man dieselben Aussagen ja auch unterbringen kann, einfach unter dem Begriff, unter dem Etikett moderner Individualismus. Und dann kann man das auch, wenn man will, ganz frei machen von vom romantischen Hintergrund. Bei Emerson und Wittgenstein jetzt, auf dieser einen Seite der divergierenden Entwicklungen, da ist eine Gemeinsamkeit diese Auffassung der kulturellen Prozesse als langsamer Prozesse, die Sache mit der Langsamkeit. Das ist eine wichtige Gemeinsamkeit. Und das ist ja auch ein ganz großes Motiv bei Friedrich Nietzsche. Ich lese Ihnen da nur ein kleines Stück vor aus der berühmtesten hier einschlägigen Stelle aus der Vorrede zur Morgenröte. Zuletzt aber, wozu müssen wir das, was wir sind, was wir wollen und nicht wollen, so laut und mit solchem Eifer sagen? Sehen wir es kälter, ferner, klüger, höher an, sagen wir es, wie es unter uns gesagt werden darf, so heimlich, dass alle Welt es überhört, dass alle Welt uns überhört. Vor allem sagen wir es langsam. Diese Vorrede kommt spät, aber nicht zu spät. Was liegt im Grund an 5, 6 Jahren? Ein solches Buch, ein solches Problem hat keine Eile. Überdies sind wir beide Freunde des Lento. Ich sowohl als mein Buch. Also Lento, das Langsame, die große Devise. Natürlich hat das hier auch eine speziellere Zielrichtung im Hinblick auf das Verfahren des Lesens, das er in der Philologie für angemessen hält, das langsam lesen können. Aber es ist auch überhaupt ein großes Motto bei ihm. Bei Wittgenstein, dass wir eben nie absichtlich und bewusst und kontrolliert das Ganze ändern können, das die Sprache ist. Weil wir in der Sprache immer nur etwas ändern können, in einer Sprache, die wir nicht ändern, weil wir die Lebensform nicht ändern können. Und dann zu Emerson, da lese ich Ihnen jetzt nochmal so eine kleine Stelle vielleicht vor, von dem Cavell aus diesem Aufsatz über Declining Decline. Am Ende dieses Aufsatzes, der ja über Wittgenstein als einen Philosophen der Kultur ist, sagt Cavell, dass man die philosophischen Untersuchungen verstehen kann als the portrait of a complete sophisticated culture. Dass die philosophischen Untersuchungen sozusagen eine Art alternative kulturanthropologische Untersuchung sind einer sophisticated culture, einer überentwickelten Kultur. Und in diesem Porträt sagt er, two features bear on the conception of philosophy's poverty, die Armut der Philosophie. First, in beginning with the words of someone else, in choosing to stop there, in hearing philosophy called upon, in these unstriking words, the writer of the investigations declares that philosophy does not speak first. Philosophie ist nie die Erste, die spricht. Philosophy's virtue is responsiveness. Die Philosophie wartet sozusagen darauf, dass nach ihr verlangt wird. What makes it philosophy is not that its response will be total, but that it will be tireless, unermüdlich, zäh, awake when the others have all fallen asleep. Das ist natürlich auch dieses, das ist immer wieder, nicht? Also dieses aufgeblieben, wenn alle anderen schlafen, das ist immer eine Plato-Anspielung auf das Ende des Symposiums. Der Sokrates, der nicht schlafen gegangen ist, sondern in der Früh schon wieder unterwegs ist, die nächsten Daseinen Befragungen zu unterwerfen. Its commitment is to hear itself called on, and when called on, but only then and only so far as it has an interest to speak. Any word my elders have bequeathed to me as they moved obscurely about me toward the objects of their desires may come to chagrin me. All my words are someone else's. Also dieses Warten können und zugleich unermüdlich sein, nie aufgeben. Andere solche Gemeinsamkeiten sind natürlich diese, ist natürlich andere große Gemeinsamkeiten, die fast überall, egal wie weit die Tendenzen nicht auseinandergehen, zu finden sind. Die große Bedeutung der Einbindungskraft, die gibt es ja auch bei Wittgenstein noch, also in diesem Konzept der Familienähnlichkeit, wo es eben darauf ankommt, dass man diese Zwischenglieder finden und auch erfinden kann zwischen ähnlichen Szenarien, das ihm dann erlaubt, Gemeinsamkeiten festzuhalten, in diesem Finden von Zwischengliedern Gemeinsamkeiten festzuhalten zwischen einem Anfangspunkt und einem Endpunkt, die, wenn sie für sich selber betrachtet werden, keine Gemeinsamkeit aufweisen. Also wenn man von dem ersten zu einem zweiten geht, aufgrund irgendeiner Vergleichbarkeit, und von dem zweiten zu einem dritten, die aber jetzt nicht mehr unbedingt eine Vergleichbarkeit des dritten mit dem ersten sein muss. Das ist ja diese Idee, das ist dieser Prozess, das immer wieder Vergleichens, und da können diese Zwischenglieder auch, wir schaffen Übersichtlichkeit, indem wir solche Zwischenglieder manchmal auch erfinden, die Szenarien. Also spielt auch die Imagination eine sehr große methodische Rolle. Die Imagination ist kein, die Illusion, auch die Illusion ist kein Wahrnehmungsfehler. Die Illusion ist immer eine wesentliche Erfahrung. Und wenn man jetzt ein paar von diesen Wörtern, Reizwörtern beisammen haben, Fantasie, Langsamkeit, Gewöhnliches, Unheimliches, dann ist in diesem Kreuzungsbereich eben Edgar Allan Poe ein interessanter Autor. Aber auch aus einem anderen, tieferen Grund, nicht nur, weil das jetzt assoziativ nahe liegt. Das Denken Poes fordert uns auf, noch einmal dieses Verhältnis von Imagination und Rationalität im romantischen Denken neu und ein bisschen anders zu bewerten. Also was ich Rationalismuskritik nenne, diese Kritik des Rationalismus, die immer mit einer Aufwertung der Einbindungskraft einhergeht. Wobei ich in Fußnote darauf hinweise, dass ich, was die normalerweise angeführte Urgeschichte dieses Auseinandertretens betrifft, ganz anderer Auffassung bin als die meisten Menschen. Also ich habe da mal einen Aufsatz auch geschrieben mit dem Titel, der sagt eh schon alles über die Fantasie des Rationalismus, der ein Aufsatz über Descartes ist. Aber bisher so in dieser Vorlesung, wie ich das gesagt habe, war Rationalismuskritik eben immer Kritik im Sinne der Entgegensetzung. Also da sind wir dagegen, also am stärksten konnte man das ja bei Richard Wagner eigentlich sehen. Da sind wir dagegen und wir sind für die Fantasie, für die Freiheit und so weiter. Bei Poe gibt es da eine Verlagerung. Also ich würde nicht sagen, dass da alles ganz anders ist, aber da gibt es eine signifikante Verlagerung, eine neue Konstellation von romantischem Denken und wissenschaftlicher Rationalität auch. Gerade da ist der Gegensatz gegen Richard Wagner besonders stark an diesem Punkt. Wobei man immer dazu sagen muss, dass das Edgar Allan Poe und Richard Wagner wirklich beide im gleichen Rang die ganz großen Heroes von Baudelaire gewesen sind. Also Poe vielleicht sogar noch mehr. Ralph Waldo Emerson hat von 1803 bis 1882 gelebt, Poe von 1809 bis 1849, also sozusagen bei Halbzeit ausgeschieden, wenn man Emerson als ungefähr bei Halbzeit, wenn man Emerson als Maßstab nimmt. Und eines der letzten Werke von Poe, im letzten oder vorletzten Jahr seines Lebens geschrieben, ist ein riesiger, ungefähr 160 Seiten, eine riesige, ungefähr 160 Seiten lange kosmologische Abhandlung mit dem Titel Heureka. Kosmologische Abhandlung, man könnte auch versucht sein, wenn man es liest, wenn man es schafft, das zu lesen, eine kosmologische Fantasie, aber das hätte auch seine Nachteile. Also man sollte einen möglichst neutralen Ausdruck für die Gattung finden, aber es ist Kosmologie. Der Untertitel des Textes Heureka, der, also ich sage es noch einmal, eigentlich unlesbar ist, wenn überhaupt, dann aufgrund des zusätzlichen, extra dazukommenden Vergnügens, das einem die Übersetzung von Arno Schmidt bereiten kann, die da in dieser vierbändigen Ausgabe ist, die ich benutze. Der Untertitel heißt Ein Essay über das materielle und spirituelle Universum. Also dieser Haupttitel bringt, der Haupttitel Heureka, bringt natürlich gegenüber dem Untertitel zusätzliche Dimensionen ins Spiel. Der Untertitel, den muss man schon sehen in der Nachfolge von Descartes' Le Monde und ähnlichen Abhandlungen. Eine von diesen ganz bescheidenen Unternehmungen, ne, vom Titel her. Aber dieser Haupttitel Heureka, das bringt zusätzliche Dimensionen gegenüber dem Thema ins Spiel. Warum heißt das Heureka? Subjektivität, möchte man sagen, ne? Oder legt sich nahe, dann kommt da ins Spiel. Nicht, wie der Untertitel allein vielleicht suggerieren würde, nicht. So ist es, eine Abhandlung über das materielle und spirituelle Universum, so ist, ich sage euch, wie es wirklich ist, so, der Obertitel sagt das nicht, sondern der Obertitel sagt, ich hab's. Ne? Das ist was anderes, als zu sagen, ich sage euch jetzt, was Sache ist. Ganz was anderes zu sagen. Ich hab's. Auch wenn wir das so interpretieren, das ist ihm das Wichtige. Der Obertitel sagt, was ihm das Wichtige ist, dass er es herausgefunden hat. Aber das kann man auch noch verschieden interpretieren, wenn einer sagt, ich hab's herausgefunden. Auch da gibt es Unschärfen. Es kann so gemeint sein, dass die Betonung auf dem Ich liegt. Ich hab's. Und dann wäre so vielleicht gemeint, ich bin's, der da drauf gekommen ist. Wollten immer schon alle. Ne? Aber ich bin's, der drauf gekommen ist, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ne? Und jetzt sage ich es euch. Alle haben es gesucht, ich bin der, der es erfasst hat. Wenn man die Betonung auf das Verb legt, ich hab's, dann ist der Vorgang, fast möchte man sagen, das Erlebnis der Entdeckung das Entscheidende. Nicht so sehr ihr Inhalt. Entdeckerstolz ist es dann, nicht? Wenn man die Betonung auf das Ich hab's. Es ist nicht so wichtig, dass ich der bin, aber mir ist es wichtig, dass jetzt habe ich es. Entdeckerstolz. So in dem Sinn, wie jeder, der selbstständig und allein die Aufgabe der Verdoppelung des Quadrats löst, das Recht auf genau das gleiche Maß an Entdeckerstolz hat wie jeder andere. Jeder, der allein diese Aufgabe löst, hat das Recht auf dasselbe Maß an Stolz, wie der, der es als Erster gelöst hat. Also jetzt ist es ganz klar, dass die erste Variante, die Lesart mit Betonung auf Ich, unmöglich zutrifft. Auf keinen Fall. Wenn man sich den Gehalt dieses Essays ansieht, den wissenschaftlichen und den philosophischen Gehalt, dann gibt es da zwar bestimmte sehr charakteristische eigene Ideen, aber das Ganze wäre völlig unvorstellbar ohne die Rezeption der ganzen atomistischen Traditionen und insbesondere ohne eine sehr engagierte Rezeption der Lehren von Laplace. Also Laplace ist eine Generation früher als Poe, aber zu der Zeit, wo Poe da geschrieben hat, war seine Wirkung am allergrößten. Und das verschleiert Poe auch überhaupt nicht, diesen fundamentalen Einfluss von Laplace. Das, was er macht, eben eine originelle, aber im Wesentlichen doch dem Spirit treue Aneignung des laplacischen Determinismus ist. Ich lese Ihnen da jetzt zuerst mal ein kleines Stück vor aus einem etwas früheren Text von Poe, aber so aus den letzten Lebensjahren. Das ist ein Text, der heißt in der deutschen Übersetzung, aber die ist okay, die Macht der Worte, the power of words. Das ist ein Dialog und da reden zwei, also lassen wir jetzt beiseite, was da genauer das Szenario ist. Aber also der eine sagt zum anderen, werde ich dich Schritt um Schritt zu der Vorstellung führen, die ich im Sinn habe. Dir ist recht wohl bekannt, dass gleich so, wie kein Gedanke vergehen kann, auch keine Tat ohne unendlich fortwirkende Folge ist. Wir bewegten zum Beispiel die Hände, als wir noch auf Erden wohnten, also sind zwar Gestorbene, die da miteinander reden, und durch solches Tun versetzten wir die Atmosphäre, die sie umgürtete, in Schwingung. Diese Schwingung wirkte grenzenlos weiter fort, bis sie ihren Impuls einem jeden Teilchen der Erdenluft mitgeteilt hatte, welche hinfort und auf ewig von der einen Bewegung der Hand beeinflusst war. Diese Tatsache war den Mathematikern unseres Globus durchaus bekannt, also den Mathematikern auf der Erde, wo wir gelebt haben, nämlich dem Laplace insbesondere. Tatsächlich machten sie die besonderen Wirkungen, die durch besondere Impulse in dem Fluidum entstanden waren, zum Gegenstand exakter Berechnung, sodass es leicht ward zu bestimmen, in präzis welcher Zeit ein Impuls von gegebener Stärke den Erdball umgreifen und ein jedes Atom der Atmosphärenhülle auf immer beeinflussen würde. Umgekehrt bereitete es ihnen keine Schwierigkeit, von einer gegebenen Wirkung aus und unter gegebenen Bedingungen den Stärkegrad des ursprünglichen Impulses zu bestimmen. Nun sahen die Mathematiker, dass die Folgen eines jeden gegebenen Impulses absolut endlos waren. Sie sahen, dass einem Teil von diesen Folgen mit Hilfe der algebraischen Analysis akkurat auf die Spur zu kommen war. Sie sahen auch die Leichtigkeit des umgekehrten Verfahrens. Und so sahen sie zu gleicher Zeit, dass diese Art von Analysis in sich selber die Möglichkeit zu unbegrenztem Fortgang trug, dass sich für ihre Fortführung und Anwendbarkeit keinerlei Grenzen denken ließen, es seien denn die, welche im Intellekt dessen lagen, der sie fortführte oder anwendete. Doch an diesem Punkt blieben unsere Mathematiker halten. In der Geschichte The Power of Words, da geht das dann noch weiter. Da habe ich mal was drüber geschrieben. Es ist ein toller Text, lesen Sie den. Der ist sagenhaft, nicht lang, aber hat es in sich. Das ist Laplace, nicht? Was ich da vorgelesen habe. Das ist die Laplace'sche deterministische Hypothese. Ich lese aus diesem jetzt noch eine andere kleine Stelle vor, aus diesem Text, wo Poe nämlich einen seiner beiden Protagonisten etwas sagen lässt, genau das sagen lässt, was ich vorher, der hat schon gewusst, wo er sich anhält, was ich vorher zu der Interpretation des Textes Heuriger, des Titels Heuriger gesagt habe. Das sagt er nämlich, sagt eine, nicht in der Erkenntnis liegt das Glück, sondern im Erwerb der Erkenntnis. Im ewigen Erkennen finden wir ewigen Segen. Und dann im direkten Anschluss, doch aber alles zu wissen, wäre ein teuflischer Fluch. Auf diesen letzten Zusatz, bestimmt nicht unbedeutend, komme ich nochmal zurück später in dieser heutigen Vorlesung. Also, jetzt gebe ich Ihnen einmal zuerst eine kurze Skizze dieser kosmologischen Grundkonzeption oder von dem, was da an der Sache maximal neutral und nicht charakteristisch ist, also von dem Gerüst der Konzeption. Das ist überhaupt noch nicht das Spezifische. Also, am Ausgang steht eben die Vorstellung, dass alles, das ganze Universum, materiell und spirituell, aus einer einzigen, völlig individuellen, unzerteilten Urpartikel entstanden ist. Also ein kleines Und aus dem ist alles entstanden. Oder besser gesagt, die Schöpfung, die erste Tat der Schöpfung hat bestanden in der Kreation dieser Urpartikel, sagt er. Es ist natürlich so, dass wenn das alles gewesen wäre, unser ganzes vielfältiges Universum eben nicht existieren würde. Das heißt, der Schöpfer muss etwas Zusätzliches unternommen haben, um aus dieser Urpartikel die Vielfalt des Universums herauszulocken, zustande zu bringen. Poe sagt nicht genau, was das ist, was der Schöpfer da getan hat. Es sind zwei sozusagen mehr formale Punkte, auf die es ihm ankommt, die in seiner Sichtweise direkt zusammenhängen. Also nämlich erstens, dass diese Urpartikel tatsächlich das ganze und einzige primäre Material der Schöpfung ist. Und der zweite Punkt ist, dass wenn der Schöpfer dieser Urpartikel, diesem kompakten Ding da, eine Vielheit entlockt, dass das nur in einer gewaltsamen Aktion möglich ist. Und da beschreibt er das auch nicht irgendwie, aber man denkt natürlich unwillkürlich an solche Bilder und die sind ja aus anderen Theorien, die ähnliche Gedanken entfalten, durchaus üblich. Da denkt man an solche Bilder wie das Zerschlagen, das Aufbrechen oder sowas. Und wenn das so ist, wenn das eine gewaltsame Aktion ist, die da auf diese Urpartikel einwirkt, dann ist das eben aus der Sicht der Partikel eine Aktion und zu der muss es nach den Gesetzen der Physik eine Reaktion geben. Er stellt sich das aber nicht so vor, sondern was er sich vorstellt, ist das, dass es für die, also das Draufhauen sozusagen des Schöpfers auf die Urpartikel, das bleibt jetzt in diesem Bild mal weg, das ist sozusagen. Und das Erste, was dann im Bild festgehalten wird, ist das. Und dazu muss es eine Gegenreaktion geben. Es wird in der Reaktion darauf, irgendwann wieder eine Tendenz dessen, was da auseinanderfliegt, zurück in die ursprüngliche Einheit geben. Und das ist sozusagen das abstrakte Gerüst seiner Konzeption, seine Vorstellung von seinem pulsierenden Universum. Das Universum pulsiert, das fliegt auseinander. In einer Reaktion auf dieses Auseinanderfliegen stellt er sich vor, dass das wieder dann kollabiert auf diese Urpartikel und dann vielleicht, wie wir sehen werden, noch einmal auseinanderfliegt und so. Ich lese Ihnen da ein bisschen was vor. Mit dem ins Dasein wollen der Urpartikel war der Akt oder angemessener die Konzeption der Schöpfung abgeschlossen. Gehen wir jetzt zu dem Endzweck über, für den wir jene Partikel als geschaffen vermuten dürfen. Das heißt, Endzweck insoweit, als unsere Überlegungen derzeit ihn zu sehen uns befähigen, den Aufbau des Universums aus dieser Partikel. Dieser Auf- und Ausbau ist bewirkt worden, indem das ursprünglich und normal eine gewaltsam überführt wurde in den ihm abnormen Zustand des Vielfältigen. Eine Aktion von solcher Art aber schließt eine Reaktion ein. Eine unter solchen Bedingungen erfolgende Diffusion eines Einheitlichen involviert die Tendenz, zur Einheitlichkeit zurückzukehren. Eine Tendenz so lange unbefriedigt, bis ihr Genüge geschehen ist. Über diese Punkte werde ich mich später noch ausführlich verbreiten. Der größte Teil des Textes, noch einmal 160 Seiten, besteht dann in der Beschreibung von Gesetzmäßigkeiten, die in dieser entstehenden Vielfalt der Phänomene des expandierenden Universums gelten. Also welche Gesetzmäßigkeiten sind das, die in der Expansion dieses Universums und in seiner Ausbreitung in eine phänomenale Vielfältigkeit gelten. Also da sage ich nichts dazu, obwohl das jetzt ist sehr schwer zu lesen. Also, wenn man sich wirklich reinhängt, dann könnte man eine Menge interessante Sachen davon lernen. Also ich sage nichts zu den Gravitationsgesetzen, zu seiner Übernahme der Laplace'schen Version der Newton'schen Physik und alle diese Dinge. Ich lese nur eine Stelle vor, an der sich die spezifische Verbindung seiner atomistischen Annahmen mit dem Determinismus sehen können. Also das ist jetzt dann innerhalb unseres Textes in einer nicht so deutlichen, aber auch entschiedenen Form, was ich aus dem Macht der Worte vorgelesen habe. Aber was ist das jetzt, was zu verstehen wir in Wirklichkeit aufgerufen sind? Dass jedes Atom anzieht, sympathisiert mit den delikatesten Regungen jeglichen anderen Atoms und mit jedem einzelnen und all anderen zur gleichen Zeit und für immer und gemäß einem bestimmten Gesetz, dessen Kompliziertheit schon für sich allein betrachtet gänzlich außerhalb der Reichweite menschlicher Vorstellungskraft liegt. Gesetzt, ich hätte vor, mir Gewissheit zu verschaffen über den Einfluss eines tanzenden Stäubchens in einem Sonnenstrahl auf eines seiner Nachbarstäubchen, dann könnte ich mein Vorhaben exakt nicht durchführen, ohne zuvor gezählt und gewogen zu haben sämtliche Atome im Universum und auch die präzisen Positionen von allen zu einem gegebenen Zeitpunkt bestimmt zu haben. Oder sollte ich es wagen, und sei es nur um den einbillionstel Teil eines Zolls, das mikroskopische Staubkörnchen zu verrücken, das jetzt hier auf meiner Fingerspitze liegt. Was ist dann der Charakter solchen Aktes, dessen ich mich erkeckt habe? Ich habe mich einer Tat unterfangen, die den Mond in seiner Bahn schüttern macht, die bewirkt, dass die Sonne nicht länger die Sonne ist und die für immer das Kismet der unermesslichen Myriaden von Sternen abwandelt, wie sie da rollen und glühen im majestätischen Beisein ihres Kreators. Also eine Art umgekehrte Astrologie, ne? Sozusagen. Die Umkehr, dass wir, statt dass die Sterne unsere Schicksale bestimmen, dann wir mit einer so machen, die Sterne aus der Bahn bringen. Ja?
Er hat das konzipiert als künstlerisches Werk, nicht als wissenschaftliches
Werk. Das ist eine wissenschaftliche Abhandlung.
Also er selber hat das so verstanden.
Was soll man sagen? Das ist die Sache, um die es geht. Das ist es, worum es geht. Also vielleicht, ich sage es ein bisschen später noch, vielleicht mehr zu Ihrer Frage. Nur haben wir die große Vergnügen gehabt, bei einer Diskussion zu sein, die da, damals hat, also die alte Schmiede, diese Forum, das war damals in Gründung, das ist ewig her, dass da zum ersten Mal so Veranstaltungen stattgefunden waren, bei einer Diskussion, wo, weiß gar nicht mehr, wer da alle auf dem Podium gesessen ist, auf jeden Fall war der Hundertwasser dabei und Doderer. Und die haben da alle geredet, der Doderer ist sehr eine eindrucksvolle Gestalt gewesen, wenn der geredet hat. Und der hat irgendwas gesagt und dann hat irgendeiner anderer von den Diskussionsteilnehmern gesagt, also bei aller Dings, aber da, jetzt haben sie das gesagt und dann haben sie das gesagt, das widerspricht sich doch. Und daraufhin hat der Doderer gesagt, das weiß ich. Es gibt Widersprüche, da geht es nicht darum, sie aufzulösen, sondern sie auszuhalten. Und bei Poe kommt man vielleicht dann irgendwie, aber ziemlich lang muss man genau das aushalten, was Sie meinen. Das wahrhaft Interessante an dem Text liegt aber, wie ich schon angedeutet habe, eben, das ist nur das Gerüst. Das wahrhaft Interessante an der Sache liegt woanders. Auf einer anderen Ebene, die ich behelfsmäßig nennen würde, epistemologische, erkenntnistheoretische Ebene. Ich fange da an mit einem Gedanken, der auch Bezug auf Emerson hat, wenn auch das nur ein schwacher Bezug ist und vor allem ist es auch nur ein Bezug durch absoluten Gegensatz. Das ist die Vorstellung, die Poe von der Art der Erkenntnis hat, die er in seinem Essay darstellen möchte. Also ich habe Ihnen jetzt sozusagen das Gerüst seiner Komödie, aber was ist das, was für eine Erkenntnis soll das sein, die wir da haben? Welche Qualitäten soll die Erkenntnis haben? Nämlich das, was, er sagt das aber nicht, das war ihm vielleicht auch nicht bewusst, das weiß ich einfach nicht, was Leibniz eine intuitiv adäquate Vorstellung genannt hat. In diesem Baum der Repräsentationen bei Leibniz ist das das Allerhöchste, was überhaupt eine Vorstellung ist, eine intuitiv adäquate Vorstellung. Es gibt symbolisch adäquate und es gibt intuitiv adäquate Vorstellungen, das ist der höchste Level. Ne? Das Erfassen der ganzen Differenziertheit, aller Differenziertheit einer Sache, und hier bei Poe ist diese Sache das Universum, also das ist die maximal differenzierte Sache, in einer einzigen Anschauung. Das ist eine intuitiv adäquate Vorstellung. Also eine Anschauung, in der die ganze Differenziertheit der Sache zugleich da ist, instantan. Das Universum in aller seiner Differenziertheit in einem Blick erfassen. Und das ist das, was er will. Diese Erkenntnis will er da vermitteln. Und diese Konzentration aller Differenziertheit in einer Anschauung, das deutet er nochmal, dem gibt Poe eine bestimmte Deutung, nämlich als Geschwindigkeit. Also, Theorie, darüber, dann sagt er, mein zugrunde der Lehrsatz, in der ursprünglichen Einheitlichkeit des ersten Dings, die Ursache aller sekundären Dinge, sowie der Keim, also Ursache aller sekundären Dinge, Ursache alles dessen, was sich da entwickelt im Davonfliegen, sowie auch der Keim zu der unvermeidlichen Aufhebung dieser Differenzierte, das Wiederkollabieren in der Urpartikel. Und, da sagt er, um diese Idee zu veranschaulichen, proponiere ich, eine Kurzschau des Universums vorzulegen, eine Kurzschau zum Zwecke, den Geist zu befähigen, einen wirklich charakteristischen Eindruck davon wahr und in sich aufzunehmen. Er, sagt er dann in einem Bild, um klarzumachen, was er meint, er, der von der Spitze Ätnas aus den Blick müßig in die Runde schweifen lässt, ist hauptsächlich beeindruckt von der weiten Ausdehnung und der Mannigfaltigkeit der Szenerie. Nur durch ein Herumwirbeln auf dem Absatz aber könnte er hoffen dürfen, das Gesamtpanorama in der Erlauchtheit seiner Einheitlichkeit zu begreifen. Also was einen Sinn hat mit auf der epistemologischen Ebene, ist ein Erkennen, das verstanden werden kann, also herumwirbeln auf dem Absatz der Intelligenz, ne, sozusagen. Da jedoch auf dem Gipfel Ätnas kein Mensch daran gedacht hat, auf dem Absatz zu pirouettieren, hat folglich auch kein Mensch jemals die Fülle und Einzigkeit der Aussicht in sein Hirn aufgenommen. Und deshalb wiederum existieren Erwägungen etwelcher Art, die auf solche Einzigkeit basiert werden können, bis jetzt für die Menschheit praktisch noch nicht. Damit ist aber jetzt Schluss. Aber jetzt mit seiner Abhandlung wird es sowas in einer allgemeineren und analysefähigen, nachmachbaren Form geben. Also da liegt der Gegensatz natürlich, ne, zu Emersons und Nietzsches Law der Langsamkeit. Da liegt auch ein Moment des spezifisch Modernen bei Poe in diesem Zusammendenken von Intelligenz und Geschwindigkeit. Also ein erster Kulminationspunkt für dieses Zusammendenken im Zentrum des Modernen, Intelligenz heißt Geschwindigkeit, ist ein Zitat, das ich mal, aber ich habe das jetzt nicht wieder gefunden, aber eben einmal gefunden habe bei Valéry. Tolle Ansage. Unsere gegenwärtige Zeiteinheit ist die Dauer einer Überraschung. Na? So, das ist genau sozusagen der Gegenpol zu dem, was die Vertreter des Lento, Nietzsche, Emerson, Wittgenstein, die alle für richtig halten. Herumwirbeln auf dem Absatz der Fantasie. Der Text beginnt dann in seinen ersten Teilen mit einer Auseinandersetzung mit den beiden Großen. Da hat er gar nicht ganz Unrecht. Also mit den beiden großen sozusagen Erkenntnis- oder wissenschaftstheoretischen Traditionen, die zu seiner Zeit vor ihm stehen, nämlich dem Aristotelismus einerseits und dem Baconschen Empirismus auf der anderen Seite. Und er kritisiert letztlich bei aller Unterschiedenheit zwischen den beiden, dass sie beide Methoden des langsamen Vorankommens entwickelt haben. Und insofern sieht er sich selber nur in verschiedener Richtung so quasi. Sieht er sich selber sozusagen als einen Anwalt, der sozusagen alles in einem befassenden Intuition. Also Intuition, und zwar genau in diesem Sinne der adäquaten intuitiven Erfassung, das ist seine Leitvorstellung. Und daher kann auch nur eine Intuition, man würde die ganze Sache schon falsch angehen, wenn man nicht von einer Intuition ausgeht. Und was ist so eine Intuition, die jeder haben kann, die sozusagen für jeden gleich ist? Was ist so eine Intuition? So eine Intuition ist eine, die überhaupt keinen Inhalt hat. Also das, was wir uns alle als gleich vorstellen können, ist das, was überhaupt nichts ist, wo keiner was reinlegt. Diese Vorstellung. Also die inhaltslose, total kompakte, in sich überhaupt nicht unterscheidbare Intuition. Und in Wirklichkeit ist es eben so, dass diese einfache Intuition, sozusagen, man sagt nichts dazu, man gewinnt nichts Neues, aber es dient vielleicht sozusagen dem Verständnis ein bisschen als Bild, wenn man sagt, die Intuition von so einer Intuition. In Wirklichkeit ist das Allererste und geht dem Gedanken der Urpartikel voraus. Das sagt er auch. Die Urpartikel, mit der ich sozusagen angefangen habe, dieses kosmologische Gerüst, diese Gerüstvorstellung zu beschreiben, die ist in Wirklichkeit gar nicht das Allererste, sondern die ist nur das gegenständliche Komplement von der Vorstellung so einer absoluten Einfachheit und Unauflöslichkeit und Undifferenziertheit und Undifferenzierbarkeit im Erkennen. So eine Intuition eben. Und in der Folge, wenn er diese, ich habe gesagt, und dann entwickelt er die ganzen Gesetze, dann stellt er die ganzen Gesetze dar, die dieses expandierende Universum bestimmen. In seiner Expansion und in einem eventuellen, vielleicht nur fiktiven sozusagen Endzustand, nachdem dann die Rückkehr so quasi wieder beginnt. Diese Entwicklung oder diese Gesetze, was er da schreibt, das ist in Wirklichkeit eine Fantasiegeschichte. Er erzählt sozusagen eine Bosche Fantasie, man kann jetzt sagen, je nachdem, da ist er nicht ausgesprochen, Horrorgeschichte oder nicht, sozusagen der ganzen Astrologie und Kosmologie. Das wird alles als eine solche Fantasiegeschichte, die sich aus dieser Intuition ergibt, erzählt. Wenn er einen Übergang macht, an allen Stellen, wo es um wichtige Übergänge zwischen verschiedenen Ebenen oder zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen geht, sagt er immer, und das und das und das, und dann kann man sich nicht anders vorstellen als, er sagt nie, ist so, ist so, ist so, er sagt immer, kann man sich nicht anders vorstellen, könnte man versuchen, sich, kann man sich aber in Wirklichkeit nicht anders vorstellen als, und zwar, es geht immer nur um das Aufrechterhalten des Zusammenhangs einer expandierenden Fantasie mit so einer Urvorstellung von so einer kompakten Intuition. Das Universum ist ein Gegenstand der Fantasie bei Poe. Aber mit wissenschaftlichem Anspruch. Das ist die Sache, die Frage auch wirklich relevant macht. Ne? Als was hat er das gemeint? Ist das jetzt hat er das ernst gemeint oder nicht? Ne? Verglichen, wenn man mit Kant vergleicht, zum Beispiel also die Vorstellung des Kosmos oder so als eine Entität, die irgendwo einen Anfang hat, eine erste Ursache oder eine Sache, die keine erste Ursache haben kann und immer schon vor jeder Ursache hat es noch eine andere und so weiter. Das sind unentscheidbare Alternativen der Dialektik der reinen Vernunftserkannung. Da hat es keinen Sinn, dass die Vernunft, die theoretische Vernunft, darüber eine Aussage macht. Zu jeder Aussage, die man macht, gibt es dann automatisch immer gleich die gegenteilige, die genauso gültig ist. Das sind keine zulässigen Fragen. Und Poe kann man so verstehen, dass er sagt, okay, aber in der Fantasie ist das alles möglich. In der Fantasie kann ich das alles entwickeln. Die Möglichkeit der Einsicht in solche unentscheidbare Fragen, zu einer wirklichen Vorstellung in solchen unentscheidbaren, rational unentscheidbaren Fragen zu kommen, ist eine Sache, ist eine Sache. Einfach. Da hätte vielleicht Kant gar nicht so sehr widersprochen, des Mutes, der Kühnheit. Da ist eine Stelle, wo er spricht über die Angemessenheit und Möglichkeit der Forschung von mehreren solchen Universen, die so pulsieren. Ja? Haufen von Haufen. Haufen aller Haufen. Mehr oder weniger ähnliche Universen. Und jetzt Zitat. Ich erwidere, dass das Recht in Fällen wie diesen gänzlich von der Kühnheit der betreffenden Imagination abhänge, die es wage, solches Recht zu beanspruchen. Ich möchte hierzu lediglich erklären, wie ich als Individuum mich gedrungen fühle, mir einzubilden, ich wage gar nicht, das anspruchsvoll auszudrücken, dass es eine unbegrenzte Folge von Universen gäbe. Und so weiter. Das ist eine Sache der Kühnheit, der Imagination, ganz einfach, um das da geht. Letztlich also, und das sagt er auch in einer Reflexion auf sein eigenes, es ist aber mehr als eine Reflexion auf sein eigenes Verfahren, es ist eine ernst gemeinte Aussage, ist diese wissenschaftliche Theorie, und jetzt komme ich noch einmal auf die Frage, ne, auf den Punkt der Frage, ist diese wissenschaftliche Theorie, die er da entwirft mit dem ganzen Instrumentarium, mit der Terminologie und auch mit einem gewissen Verständnis, eine Fantasiegeschichte, eine Fabel. Der Genuss, den wir bei Zurschaustellung etwelcher menschlicher Ingeniosität empfinden, erfolgt proportional der Annäherung an eben diese beschriebene Art der Begegenseitigung. Zum Beispiel sollte man in der schönen Literatur bei Konstruktion der Fabel, es gibt einen Aufsatz von ihm, nicht, über die Methode der Komposition, in dem er selber beschreibt, wie er das berühmte Gedicht über den Raben geschrieben hat, und auf das bezieht er sich da auch. Bei der Konstruktion der Fabel dahin strebt, die Details so zu arrangieren, dass es nachträglich nicht mehr möglich wäre, von Einzelnen festzustellen, ob es nun von einem anderen abhänge oder ob dieses das andere stütze. Aber in diesem Sinn ist die perfekte Fabel natürlich real, das heißt praktisch unerreichbar, aber nur, weil es sich bei dem konstruierenden Intellekt um einen endlichen handelt. Die Fabeln der Gottheit sind perfekt. Das Universum ist eine Fabel der Gottheit. Also ich lese Ihnen da jetzt noch ein bisschen was kursorisch vor. Das schon sehr gegen Ende des Textes liegt. Wir sollen versuchen zu begreifen, dass der finale Glob aller Globen, also kugelförmig breitet sich das Zeug aus, dieses Universum, der Kosmos, also das Universum aller Universen, der Globus aller Globen, unverzüglich verschwinden und einzig und allein übrig bleiben werde Gott. Aber haben wir hier innezuhalten? Ja, das ist das letzte Kollabieren, ist dann das Kollabieren auf den Intellekt des Schöpfers. Ne? Die letzte, wenn es ein letztes Zusammenfallen gäbe, dann wäre das Zusammenfallen auf die Urpartikel, aber die Urpartikel ist nur das gegenständliche Korrelat dieser Intuition, dieses Willens des Schöpfers. Haben wir aber hier innezuhalten? Nicht doch. Unschwer vermögen wir uns vorzustellen, wie auf die Kontraktion, sprich Zerstörung des Universums, eine neue und vielleicht total verschiedene Versuchsreihe von Zuständen folgen werde, eine nächste Schöpfung, gleich Ausstrahlung, in sich selber zurückkehrend, eine weitere Aktion und Reaktion des göttlichen Willens. Lassen wir unsere Imagination leiten von jenem allbeherrschenden Gesetz aller Gesetze, dem Gesetz der Periodizität. Sind wir dann in der Tat nicht mehr als berechtigt, den Glauben zu nähern, sagen wir doch gleich in der Hoffnung zu schwelgen, dass die Prozesse, denen sinnend nachzugehen, wir hier gewagt haben, Erneuerung erfahren werden, für immer und für immer und für immer. Dass ein neues Universum ins Dasein schwellen und dann wieder einsinken werde in Nichthaftigkeiten bei jeglichem Schlag des göttlichen Herzens. Und nun, dieses göttliche Herz, was ist es? Es ist unser eigenes. Also es ist sozusagen die Wiederherstellung des Universums als spirituelle Einheit. Und zwar unsere Imagination ist das. Dieses göttliche Herz ist unser Herz, unser Vermögen, uns in so eine Situation, in so eine Schöpferposition hineinzuversetzen. Das heißt, was am Anfang des Texts ein erkenntnistheoretischer Anspruch war, die Art von Erkenntnis, die ich haben will, ist die dieses Pirouettieren auf dem Absatz der Imagination. Das verwandelt sich jetzt in einen ontologischen Spiritualismus, in einen richtiggehenden. Wenn schon die menschliche Fantasie nicht ausreicht, die intuitiv adäquate Erkenntnis zu erlangen, dann muss sie zwar der Gottheit zugeschrieben werden, aber auch wieder als Fabel. Das ist der springende Punkt. Die Imagination sozusagen als verantwortlich für diese Geschichte, für die ganze Wissenschaft, die da entfaltet worden ist, für den wissenschaftlichen Klimbim, könnte man auch sagen, den er da aufgehängt hat auf seinem Christbaum. Die Imagination ist das Konstante. Das wird, wenn es dann dem Gott zugeschrieben werden muss, einem anderen zugeschrieben werden, dann auch wieder nur als Imagination. Der Triumph der Imagination. Gott als Schöpfer ist jetzt nicht mehr, das ist der springende Punkt, Gott als Schöpfer ist hier nicht mehr der Gesetzgeber, so wie bei Descartes von Anfang an, also schon in der Abhandlung über Le Monde und dann auch in dem Discours de la Méthode, in diesem Weltvernichtungsgedankenexperiment. Er ist nicht der Gesetzgeber, sondern Gott als Schöpfer lebt eine Fantasie aus. Der Schöpfer ist einer, der eine Fantasie auslebt und ist nicht ein Gesetzgeber. Das ist das Romantische, nicht? Der Triumph der Imagination über das Gesetz. Aber, und das ist die für mich interessante Verschiebung hier bei Poe, über das Gesetz, aber nicht über die Ratio. Die Entgegensetzung gegen die Rationalität terminiert hier nicht in einer Abgrenzung oder Negation, nicht? Hier gibt es keine Stelle, an der er sagen würde, nein, wir sind gegen diese ganzen Rechnereien und dieses ganze Zeug und für die Einbindungskraft. Die Rechnerei, die Möglichkeit der Analysis, von der er da gesprochen hat, das ist entscheidend für ihn. Also die Verschiebung besteht darin, dass es sich hier nicht um eine Entgegensetzung und Ausgrenzung handelt, sondern um ein Drüberstülpen. Die Besetzung sozusagen des ganzen Bereichs der wissenschaftlichen Rationalität durch die Macht der Fantasie. Die Aneignung der Wissenschaft durch die Fantasie. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist natürlich auch in Europa schon früher, in der englischsprechenden Welt, erst ein bisschen später, in der Wirkung von Poe als was Wichtiges gespürt worden. Und das ist so ein Vorblick, sehr stark sichtbar wird das dann natürlich im Surrealismus. Ne? Die surrealistischen Strategien, die Surrealisten haben sich auch überall, wo es gegangen ist, jedes Zipfel Wissenschaft sozusagen angeeignet, verwendet, wie man wie die Wissenschaft so sagen, missbraucht. Ne? Natürlich von der Psychoanalyse bis zur Relativitätstheorie. In einer relativ expliziten Form, in der explizitesten Form eigentlich, kann man diese gedankliche Konstellation der Aneignung von mathematischer Rationalität durch die Fantasie finden in der vielleicht berühmtesten Erzählung von Poe überhaupt, in einer der aller berühmtesten Erzählungen Poes, die Morde in der Rue Morgue. Das ist, wird oft als die erste moderne Detektivgeschichte überhaupt angesehen. Und diese Erzählung hat eine, wenn auch nicht als solche ausgewiesene, mehrere Seiten lange, sehr interessante erkenntnistheoretische Einleitung. Wenn Sie das sehen, dann sehen Sie da, glaube ich, 3 oder 4 oder 5 Seiten fast, gehen da dahin, bevor die Geschichte beginnt. Da gibt es einen bestimmten Punkt, da ist 1, 2, 3, 4, 5. Nach 5 Seiten sagt er, die folgende Erzählung wird dem Leser als Kommentar zu den hier vorgetragenen Behauptungen erscheinen. Also die Erzählung selber ist nur ein Kommentar zu dem, was auf den ersten 5 Seiten steht. Und das ist eine erkenntnistheoretische Überlegung zu dem Begriff der Analyse. Ich lese Ihnen da ein Stückchen vor, gleich der Anfang. Die Geisteszüge, welche landläufig für analytische gelten, sind an und für sich der Analyse selbst nur wenig zugänglich. Wir schätzen sie einzig nach ihren Wirkungen. Unter anderem wissen wir von ihnen, dass sie ihrem Besitzer, wofern sie ihm nur ungewöhnlich eignen, eine stete Quelle des lebhaftesten Vergnügens bilden. Wie sich der starke Mensch begeistert seiner körperlichen Fähigkeiten freut, indem er an allen solchen Übungen gefallen hat, die seine Muskeln zum Einsatz bringen, so entzückt den Analytiker jene geistige Wirkungskraft, welche entwirrt. Er zieht Genuss aus noch den banalsten Verrichtungen, bringen sie nur seine Gaben recht ins Spiel. Er findet Gedanken, er findet Gefallen an Denkaufgaben, an Rätseln, an Hieroglyphen, und bei ihrer Allerlösung legt er einen Grad von Scharfsinn an den Tag, welcher dem gemeinen Begreifen außernatürlich erscheint. Also, versucht er eben, dieses Analytische genauer zu fassen. Und da wird es als erstes mal abgegrenzt gegen das rein Rechnerische, aber auch, also, wo haben wir denn da eine Stelle? Rechnerisch bestimmen heißt nicht eigentlich analysieren. Und dieser Gedanke führt sozusagen zu einer Verächtlichmachung, zu einer Minderbewertung des Schachspiels zum Beispiel. Das Schachspiel ist nicht das geeignete Paradigma für das, was er analytische Fähigkeit nennt. Scharfsinn wird vom Damespiel mehr gefordert. In seinem Eifer auf den Geistigen, das Schachspiel wird missverstanden. Was da nur ums Rechnen geht. Also wenn man das genauer liest, sieht man schon die Vision von der heutigen Situation des Schachspiels mit den Rechenmaschinen. Ein positives Beispiel ist das Kartenspiel, das Whistspiel, aus dem sich ja dann relativ lange Zeit später das Bridge entwickelt hat, das dann in der englischsprachigen Welt, obwohl es in Istanbul erfunden worden ist, sehr lang gespielt worden ist. Da geht es eben nicht um Berechnung, sondern da geht es um das, was er mit Intuition meint, sozusagen eine komplexe Situation, in der es auch Unvorhersehbares gibt, sozusagen möglichst mit einem Schlag zu erfassen. Alles, was es an Indizien überhaupt gibt, sozusagen in Betracht ziehen zu können. Was kann ich da vorlesen? Die analytische Kraft sollte nicht einfach mit findigem Verstand verwechselt werden. Denn indessen der Analytiker notwendigerweise über solchen Verstand verfügt, ist wiederum der verstandesbegabte Mensch oftmals bemerkenswert unfähig zu analysieren. Die konstruktive oder kombinative Kraft, in der Verstandesschärfe sich gemeinhin offenbart und der die Phrenologen, irrtümlich wie mich dünkt, gar ein gesondertes Organ zugeschrieben haben, in der Meinung, es handle sich dabei um eine Art von Urfähigkeit, ist so häufig eben bei solchen Individuen festgestellt worden, deren Intellekt andererseits an Idiotie grenzte. Oder die überhaupt keine mehr sind, sondern nur Maschinen sind. Also eben diese Blechtrottel-Vorstellung. Zwischen Verstandesbegabung und analytischer Fähigkeit besteht ein Unterschied, weit größer in der Tat, als der zwischen bloßer Fantasie und der eigentlichen Imaginationskraft. Die eigentliche Imaginationskraft ist nicht die Kraft, sich was vorzustellen, was nicht da ist, sondern die eigentliche Imaginationskraft ist eben diese Fähigkeit, so eine Intuition zu haben, so eine Kondensation in einer Anschauung zustande zu bringen. Man wird tatsächlich finden, dass der Verstandesmensch wohl immer auch Fantasie hat, der wahrhaft imaginativ begabte, aber in jedem Fall über analytische Fähigkeit verfügt. Also da können Sie schon sehen, Also worauf es mir hier ankommt, ist, dass Sie sehen, dass hier der Unterschied zwischen Rationalität, mathematischer Rationalität und Imagination da ist. Und dass auch diese ganze Aufwertung der Imagination genauso stark ist wie in irgendeinem Stadium der Entwicklung von romantischen Ideologien. Aber dass es nicht um eine Ausgrenzung geht, sondern es geht um eine Integration, um eine Aneignung sozusagen einer bestimmten Rationalität in der Fantasie. Jetzt komme ich ganz kurz, viel zu kurz, noch auf einen anderen Text zu sprechen, den Sie alle jetzt ganz bestimmt schon gelesen haben, im Unterschied zu dem, eben diese Geschichte da, diese kleine Geschichte über das Marionettentheater von Kleist. Das ist was ganz anderes, das steht in einem anderen Zusammenhang, das war ein viel, viel älterer Text, das ist ein Text, der ist viel früher als alles, was wir in den letzten Stunden besprochen haben. Er ist außerordentlich komplex und rutscht leicht runter beim Lesen, aber wenn man nachdenkt, schon sehr, sehr anspruchsvoll. Kurz ist er. Ein zentraler Text in vieler Hinsicht, wenn man über das nachdenken will, was macht speziell einen modernen Intellekt aus? Aber das ist so eine Frage, die hier auch aufgeworfen ist, gerade bei diesen Po-Stellen. Was macht einen modernen Intellekt aus in diesen Überlegungen über das Analytische? Und also wie bei den meisten Sachen, die ich da behandelt habe, insbesondere denke ich da jetzt an den Baudelaire und so, sage ich extra dazu, was ich hier sage, ist nicht einmal der Ansatz zu einer Interpretation. Da kann man jahrelang drüber reden, um ihm einigermaßen gerecht zu werden. Ich nehme einfach nur was heraus, gewisse Aspekte, die für meine Zwecke in diesem Aufbau der Vorlesung interessant erscheinen. Also in diesem Text geht es nicht explizit um Imagination, so wie bei Poe, obwohl man sagen kann, dass an dem einen oder anderen Punkt wichtige Funktionen des Imaginativen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also komme ich dann nachher noch, das ist einer der Punkte, auf die ich komme, diese Fähigkeit, sich in etwas anderes zu versetzen als imaginative Fähigkeit. Also in der Memoria ist es sich in etwas versetzen, was vergangen ist, aber es geht auch nicht um Rationalität schlechthin, obwohl die spezielle Rationalität des konstruktiv-mathematischen Denkens eine entscheidende Rolle spielt. Worum es ausdrücklich geht in diesem Text, also was man an der Oberfläche auch feststellen kann, das ist das Verhältnis von Bewusstsein und Leben. Also das Verhältnis von Bewusstsein und Lebendigkeit. Wobei von dem, was Lebendigkeit heißt, ein bestimmter Aspekt im Vordergrund steht. Und das ist auch verantwortlich für die Art und Weise, wie sich die Interpretation, die Rezeption dieses Textes über die längste Zeit gestaltet hat, nämlich die Grazie. Also der Text wird ja meistens behandelt in Zusammenhängen der literarischen Ästhetik. Also ein Text zur literarischen Ästhetik oder überhaupt zur Ästhetik, eben wegen des Gewichts, der da dem Begriff der Grazie gegeben wird. Und da kann man sich natürlich bemühen, das ist ja ganz klar, jetzt den zu unterscheiden von anderen ästhetischen Grundbegriffen wie der Gefälligkeit, der Schönheit und so weiter und so weiter. Und Ästhetik ist ja auch hier ein Thema. In gewisser Weise handelt es sich um, auch hier in diesem Text, um Rationalitätskritik in einer bestimmten Weise. Am Ende, gegen Ende, im Ton eines Resümee, findet man die Aussage, Wir sehen, dass in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt. Also, klare Sache eigentlich. Das Bewusstsein, die Reflexion ist gegen das Leben. Das erinnert uns natürlich an Wagner, der Jahrzehnte später, ungefähr 40 Jahre später, Mitte des Jahrhunderts, von dem Heraustreten, wenn Sie sich erinnern, des Menschen aus dem natürlich-tierischen Zustand durch Bewusstsein gesprungen hat. Durch das Bewusstsein setzt sich der Mensch seinem ursprünglich natürlich-tierischen Zustand entgegen. Und Bewusstsein hat für ihn geheißen Erkennen. Das ist auch wichtig. Das Erkennen war für Wagner eben von Anfang an Irrtum. Ein Verfehlen der natürlichen Zusammenhänge und der Irrtum dann, das wird dann mehrdeutig Vater der Erkenntnis und die Wissenschaft, die Entwicklung des Erkennens. Wo die Menschen sich ihrer selbst gegenüber der Natur bewusst werden, so war das bei Wagner. Und mit dem Bewusstsein Erkenntnis da ist, da handelt es sich um eine trennende Gegenüberstellung von zwei Agenturen. Natur hier, Natur und Leben hier, Bewusstsein auf der anderen Seite. Eine klar verkündete Sache ist dieser Antirationalismus. Bei Kleist ist das nicht so einfach. Also wir haben das zwar auch, das Syndrom in dieser Aussage, je mehr das Bewusstsein sozusagen erlischt in der Stufenordnung des Organischen, umso klarer und heller tritt die Grazie hervor. Aber so einfach ist es nicht. Bei Kleist ist das Bewusstsein vor allem einmal nicht einfach nur der organischen Natur entgegengesetzt, sondern auch dem Artefakt der Maschine. Das ist sehr wichtig. Also so, das ist jetzt natürlich in der Erzählung so. In der Logik der Erzählung ist es mal so, literarisch, sagen wir jetzt, und nicht philosophisch argumentieren, aber literarisch ist es mal so, dass sich das Bewusstsein nicht nur der organischen Natur, sondern auch der Maschine entgegensetzt. Das Bewusstsein ist sozusagen allem entgegengesetzt. Es ist die Unterbrechung, die Störung schlechthin für jeden Prozess, für jede Art von Bewegung und Entwicklung, die man sich überhaupt vorstellen kann, ist Bewusstsein immer die Störung, der Prozess, die Entgegensetzung. Das können Sie bei Kleist nicht so ohne weiteres, ich bin überhaupt kein Spezialist, aber so, meine These ist, dass sich bei Kleist nicht verifizieren lässt, ein Rückbezug auf die frühidealistische Philosophie, auf Hegel und auf Fichte. Aber bei denen ist das so, bei Hegel können Sie das ja finden. Nicht? Also in manchen Stadien der Entwicklung des reflektierenden Geistes ist einfach Bewusstsein Entgegensetzung. Nicht? Bei Geist findet man das sozusagen in einer naturalisierten, literarisierten Form. Überall, wo das Bewusstsein auftrat wird, eingeschaltet wird, stört es. Es ist auch dem Roboter entgegengesetzt, von dem er da spricht, dessen Vision da entworfen ist. Auch der Roboter ist dem Bewusstsein überlegen in einer bestimmten Hinsicht und im Kontrast mit der bewusst gesteuerten Bewegung kann die Bewegung der Maschine, also sowohl der Marionetten, von denen da in dem ersten Geschichterl die Rede ist, wie bei diesem künstlich erzeugten Monster, kann also die Bewegung der Maschine als das lebendigere, graziösere erscheinen. Also ne, ja, ich rede nur über das erste Beispiel, aber das ist ein Teil der Pflichtlektüre und Sie müssen auch den Text müssen Sie gelesen haben. Also da stelle ich schon Fragen auch bei der Prüfung dazu. Die Tänzer, die Marionetten bewegen sich graziöser als die menschlichen Tänzer. Inwiefern? Sie sind zwar Artefakte, sehr kunstvoll hergestellt, aber ihre Bewegung beruht auf Naturgesetzen. Und zwar wirken diese Gesetze sozusagen direkt in den Marionetten. Und da ist jetzt dann diese eine Stelle, die aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig ist. Diese Stelle, wo er sagt, In den Marionetten kann man ganz genau zwei Elemente unterscheiden. In der Funktion der Marionette oder in dem, was die Grazie der Marionette ausmacht, kann man ganz genau sehen, wo und wie sozusagen zwei verschiedene Sachen miteinander interagieren. Nämlich die für sich allein wirkenden, die von uns allein gelassenen sozusagen Naturgesetze, die Schwerkraft, die Gesetze der Kinetik und, wie sagt man da, der Anstoß aus einem Punkt heraus. Ne? Der Anstoß aus einem Punkt heraus. Also der Marionettenspieler bewegt einen Punkt und die ganze komplexe Figur bewegt sich in einem enorm komplexen Kurven und mit enorm komplexen phänomenalen Wirkungen aus der Bewegung eines Punktes. Dieser eine Punkt wird dann eben, das sagt er dann, dass so, das sind Stellen, die, glaube ich, also die müsste man dann nochmal überprüfen, aber sozusagen dieser Punkt kann natürlich in verschiedenen Kurven bewegt werden, aber es ist nur ein Punkt, der bewegt wird. Ne? Also der Punkt kann man auf einer Geraden bewegen oder der Punkt kann selber auf einem Kreissegment bewegt werden oder wie er dann sagt, eine Kurve, einem Fragment, einem Teil einer Kurve höherer Ordnung. Also ich lese ein kleines Stückchen vor. Jede Bewegung, sagt er, hat einen Schwerpunkt. Es wäre genug, diesen im Innern der Figur zu regieren, den Schwerpunkt regieren. Die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgendein Zutun, auf eine mechanische Weise von selbst. Er setzt hinzu, dass diese Bewegung sehr einfach wäre. Dass, wenn der Schwerpunkt in einer geraden Linie bewegt wird, die Glieder schon Kurven beschrieben und so weiter und so weiter. Ich fragte ihn, ob er glaubte, dass der Maschinist, der diese Puppen regierte, selbst ein Tänzer sein oder wenigstens einen Begriff vom Schönen im Tanz haben müsste. Er erwiderte, dass, wenn ein Geschäft von seiner mechanischen Seite leicht sei, daraus noch nicht folge, dass es ganz ohne Empfindung betrieben werden könnte. Die Linie wäre zwar sehr einfach und wir glauben in den meisten Fällen grad, wenn sie krumm ist, ist das ganz sehr viel komplizierter oder so. Und dann sagt er, dagegen wäre diese Linie wieder von einer anderen Seite her gesehen etwas sehr, sehr Geheimnisvolles. Denn sie wäre nichts anderes als der Weg der Seele des Tänzers. Und er zweifle, dass sie anders gefunden werden könne, als dadurch, dass sich der Maschinist in den Schwerpunkt der Marionette versetzt. Das heißt, mit anderen Worten, tanzt. Also, er tanzt sozusagen. Was da tanzt, wenn die Marionette tanzt, ist die Imagination sozusagen des Tänzers in diesem einen Punkt. Die Imagination des Tänzers, die in diesem einen Punkt sozusagen fokussiert und konzentriert ist. Und alles andere macht die Mechanik von selbst, wie er sagt. Aber das ist natürlich ganz entscheidend. Die Projektion der Seele, also es geht um Beseelung hier. Das an dieser Stelle ist von Beseelung die Rede. Das Bewusstsein kann das Lebendige stören, aber es kann den Mechanismus beseelen. Das ist die große Spannung, die in diesem Text drinnen steckt. Das Bewusstsein kann so und so funktionieren. Bei den lebendigen Tänzern ist es so, so wie dann bei dem Dornauszieher-Beispiel, dass wenn die graziöse, anmutige Bewegung, sozusagen, wenn der nachzudenken beginnt, es ist ja schon so, ehrlich gesagt, ich wende mich jetzt nur an einen Teil da, des Auditoriums, wenn Sie sich jeden Tag auf dieselbe Art rasieren und irgendwann einmal in dieser Geometrie über das eigene Gesicht drüber zu fahren, mit dem Messer irgendwo eine Störung erntet und was anders ist, dann weiß man auf einmal nicht mehr, wie man weiter tun soll bei solchen eingeübten Bewegungen. Und das ist bei dem Tänzer natürlich genauso. Und es kann die kleinste Sache, die unterbricht, zerstört dann sozusagen den natürlichen Ablauf der Bewegung oder die Grazie. Das Bewusstsein, sich dessen bewusst werden, was man tut, ist eine Störung des natürlichen Bewegungsvorganges im Lebendigen. Aber genauso im Hinblick auf den Mechanismus kann das Bewusstsein in seiner Fähigkeit als Versetzung, als imaginative Versetzung der Seele, kann es belebend wirken. Ja, also es ist wieder der Gegensatz zwischen der Imagination und dem rational kontrollierenden Bewusstsein. Nur die Entgegensetzung hier ist in jeder Hinsicht sehr, sehr viel offener als bei Richard Wagner. Und sozusagen das Wenige, was gemeinsam ist zwischen diesem Text, es gibt nicht viel, man müsste da lang nachdenken und man müsste ansetzen bei diesem Verständnis von Analyse und von mathematischer Rationalität, wenn man einen Zusammenhang mit Poe wirklich herstellen möchte. Aber auf einer sehr abstrakten Ebene, das, was gleich bleibt und wofür sie beide ein Befund sind, das ist die Aufhebung der Grenzen von Bewusstsein und Leben durch die Kraft der Imagination. Also bei Poe ist ja auch so, da werden die Grenzen zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen durch die Kraft der Imagination letztlich aufgehoben. Es ist dann unentscheidbar, was das eigentlich ist, diese Fabel. Ne? Das Universum als eine Fabel Gottes. Also hier sehen Sie auch sozusagen, das Wichtige ist diese Offenheit. Also die Imagination, das Imaginative möchte das Rationale oder möchte alles, was Rationalität ist, sozusagen von sich aus integrieren oder beherrschen können. Die Imagination beseelt sozusagen den Mechanismus. Und dann kommt der eigentliche Schluss, also den wir nicht unbedingt interpretieren werden, aber wo sozusagen relativ klar ist, wie man das zumindest, wie sagt man denn da, ideengeschichtlich oder so, unterbringen kann, diese Sache mit dem noch einmal vom Baum der Erkenntnis essen. Also die Rationalität unterbricht sozusagen die Entwicklung des Lebendigen. Und wir entfernen uns immer weiter von den Möglichkeiten der natürlich graziösen Bewegung. Und dann kommt auf einmal relativ unvermittelt dieser Gedanke beim Durchgang durchs Unendliche. Also wenn man zwar gerade hat, die sie schneiden und die dann natürlich nach dem Schnittpunkt auf beiden Seiten immer weiter auseinander gehen, können beim Durchgang durchs Unendliche dann wieder einmal ein zweites Mal zum Schnitt kommen. Und daraufhin sagt dann der eine Interlokutor, ja, also heißt das, wenn wir noch ein zweites Mal vom Baum der Erkenntnis essen, wenn es noch einmal zu einem Schnitt kommt, dann finden wir vielleicht wieder zu der Grazie zurück. Das ist ein sehr alter, sozusagen romantischer Topos, der viel älter ist als die ganze Bewegung der Romantik, die wir hier besprochen haben. Also Durchgang durch die äußerste Entgegensetzung führt wieder in eine Konvergenz. Also das gibt es in allen großen Traditionen mathematischer Mystik, taucht dieser Gedanke auf. Auch, und damit mache ich dann für heute Schluss, weil das setzt noch einmal einen Rückbezug, fixiert noch einmal einen Rückbezug. Auch bei Wagner ist das ja ein Topos. Letztlich gibt es eine Erlösung sozusagen für die Wissenschaft, findet die Wissenschaft wieder zurück zum Lebendigen, nämlich durch die Kunst, ne, bei Wagner. Was Wagner hat und Kleist nicht, was aber hier sehr, sehr wichtig ist, wenn man das verstehen will, und darum bringe ich das jetzt nochmal in Zusammenhang, ist eine Vorstellung von der Bedeutung des Unbewussten in diesem Zusammenhang. Das Unbewusste ist ein Begriff, der hier einfach fehlt bei Kleist. Und wenn man das aber aufmerksam liest, dann ist man dauernd versucht zu sagen, ja, genau, unbewusst, ne? Sozusagen. Das Bewusstsein unterbricht dauernd das Lebendige, also unbewusst wäre die Lösung. Zunächst bei Wagner einfach ein Gegenbegriff zum Bewussten, also ein Attribut der Natur im Kontrast zum erkennen Menschen, der Mensch, bewusst die Natur, unbewusst oder bewusstlos, aber dann wird das Unbewusste auch gerechtfertigt als eine Bestimmung im bewussten Leben. Und das ist eine Art von Überlegung, wo Wagner sozusagen trotz allem dann so quasi noch einen Punkt gut macht, ne, in diesem Vergleich mit Geist, weil das da eben dem bewussten Leben nicht nur gegenübersteht, sondern in ihm selbst wirksam ist, das Natürliche, das als Unbewusstes. Das ist dann auch sehr schwierig. Also alle diese Sachen gehören in die Vorgeschichte, ne? Eigentlich in die Vor- oder Urgeschichte des Surrealismus, genau genommen, ne? Diese Gedanken von Poe, und auch wenn man das mit dem Unbewussten da von Wagner dann da dazu nehmen würde. Also da mache ich für heute Schluss damit. Der eine Punkt in meinem Vorlesungsprogramm für dieses Semester, ein Punkt entfällt halt leider total. Das ist diese Auseinandersetzung des modernen Dekonstruktivismus mit der Romantik und die Nähe, die zwischen dem modernen Dekonstruktivismus und der Romantik besteht, das entfällt total. Aber in der letzten Stunde, nächste Woche, werde ich noch was erzählen, über den Begriff der Natur, aber das ist sehr viel weiter ausgreifend bei Giacomo Leopardi. Danke für heute.